Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Ich grüße Sie alle ganz herzlich an diesem Morgen, auch alle, die per Livestream zugeschaltet sind. Zurzeit findet ja hier in der Missionsberggemeinde eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief statt. Und der Text für heute, der steht im Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht gegen die, die Böses tun. Worte aus Psalm 34. Und wer ist, der euch schaden könnte, wörtlich, der euch Böses zufügen könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit diejenigen, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Und nun, Herr, schenk du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Manchmal haben biblische Texte einen Schlüssel, der uns hilft, den Text besser zu verstehen. Solch einen Schlüssel finden wir in Vers 15. Da schreibt Petrus: Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Damit steht und fällt alles andere. Ohne diesen Satz würden wir Gefahr laufen, unseren Text als einen bloßen moralischen Appell zu verstehen, als eine Sammlung christlicher Benimmregeln. Wenn es heute um das Thema gehen soll, ein gutes Benehmen an den Tag legen, dann fängt das damit an, dass wir Jesus Christus in unserem Herzen heiligen. Was heißt das? Was uns heilig ist, das ist uns wichtig. Das bedeutet uns etwas, ja mehr noch, das bedeutet uns alles. Christus heiligen, das heißt, dass wir ihm Raum geben in unserem Herzen, dass wir ihm erlauben, unser Denken und Reden und Handeln zu bestimmen. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf das Miteinander in der Gemeinde Jesu, auf unseren Umgang mit dem Bösen und auf unser Zeugnis in dieser Welt. Zunächst geht es in unserem Text um das Miteinander in der Gemeinde. In dem Abschnitt, der unserem Text unmittelbar vorausgeht, hat Petrus speziell über das Verhalten der Frauen und der Männer geschrieben. Zuvor ging es um das Verhalten der Sklaven. Nun wendet er sich noch einmal an die ganze Gemeinde. Endlich, oder man könnte auch sagen, schlussendlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Es sind unterschiedliche Facetten des gemeindlichen Miteinanders, die Petrus hier beleuchtet. Gleichgesinnt, das meint keine Gleichschaltung, keine Uniformität, sondern hier geht es um die gemeinsame Grundausrichtung des Lebens auf Jesus Christus, dass wir uns gemeinsam an ihm orientieren, dass wir immer wieder nach seinem Willen fragen. Mitleidig, barmherzig, das heißt, dass man an der Not des anderen nicht achtlos vorbeigeht, sondern sich diese Not zu Herzen gehen lässt, so wie sich auch Jesus unsere Not zu Herzen gehen lässt. Demütig, da geht es nicht um falsche Bescheidenheit, sondern darum, dass ich den anderen höher achte als mich selbst, so wie es Paulus in Philipper 2 Vers 3 formuliert und wie es uns Jesus vorgelebt hat. Wir haben in der Schriftlesung davon gehört, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, so wie Jesus uns höher als sich selbst geachtet hat. Wenn wir es zusammenfassen, dann geht es um eine Haltung, die nicht auf sich selbst fixiert ist, sondern das im Blick hat, was dem anderen dient und weiterhilft, auch dem, der uns Böses zugefügt hat. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, der allerdings ein bisschen länger sein wird. Dafür wird dann der dritte Punkt wieder etwas kürzer sein. Jesus Raum geben hat Auswirkungen auf unseren Umgang mit dem Bösen. Zunächst eine Vorbemerkung, um Missverständnisse zu vermeiden. Was Petrus in unserem Text schreibt, ist kein politisches Programm. Von der Aufgabe des Staates schreibt Petrus an anderer Stelle, nämlich in Kapitel 2. Da spricht er davon, dass der Staat die Aufgabe hat, dem Bösen zu wehren. In diesem Fall ist die Gewalt, die der Staat gebraucht, nicht etwas Böses. Sie kann böse werden, wenn sich die Regierenden von Hass und Rachsucht leiden lassen. Aber sie ist es nicht von Haus aus. Recht gebraucht dient die Gewalt des Staates der Erhaltung des Lebens auf dieser Welt. Sie ist nicht eine zerstörerische, sondern eine schützende Gewalt. Hier in unserem Text, da geht es um die Frage, wie verhalten sich Christen, wenn ihnen persönlich Böses widerfährt. 7-mal kommt dieser Begriff in unserem Text vor. In der Luther-Übersetzung nur 6-mal, aber in Vers 13, da steht im Urtext noch einmal das Wort Böses. Da geht es um das Böse, das einem zugefügt wird. Wie verhalten sich Christen, wenn ihnen übel mitgespielt wird? Das kann ja auch in der Gemeinde geschehen. Wir wissen, dass die Wirklichkeit von Gemeinde oft nicht dem Ideal entspricht, das Petrus im ersten Vers unseres Textes beschreibt, wo man einander in fürsorglicher Liebe zugetan ist. Auch in der Gemeinde kann es geschehen, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass sie durch lieblose Worte oder unsensibles Verhalten verletzt werden, dass man schlecht übereinander redet, dass man versucht, dem anderen das Wasser abzugraben, ihn auszuboden. In unserem Text scheint es allerdings mehr um das Verhältnis zu den Menschen außerhalb der Gemeinde zu gehen. Wie verhalten wir uns, wenn wir Gegenwind von unserer Umgebung bekommen, wenn wir von Nichtchristen angegriffen werden? Wie dem auch sei, die Antwort von Petrus lautet: Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist ein sperriger Satz. Ein Satz, der nicht hineinpassen will in unsere Welt. Er passt so wenig in unsere Welt wie eine Orchidee in ein Dorngestrüpp. In unserer Welt herrschen andere Grundsätze. Da heißt es, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Oder wie man in den Wald hineinschreit, so schallt es wieder heraus. Oder ganz kurz, wie du mir, so ich dir. Wenn der andere mich nicht mehr grüßt, ja gut, dann grüße ich ihn halt auch nicht mehr. Und wenn der andere mir unverschämt kommt, dann gebe ich ihm entsprechend zurück. Sollte ich mir alles gefallen lassen? So geht's doch zu in unserer Welt. Wie du mir, so ich dir. Und auch ein Christ ist nicht gefeit vor diesem Denken. Da ist man unterwegs auf der Autobahn und dann fährt da so ein verrückter Raser so dicht auf, dass er einem fast im Kofferraum hängt, mit Dauerblinker links und die Lichthube, die hat anscheinend einen Wackelkontakt. Und auf einmal denkt man nicht mehr an den frommen Aufkleber, den man vielleicht hinten drauf hat, sondern man denkt, dem zeige ich's jetzt. Jetzt bleib ich gerade zum Trotz auf der linken Spur. Und wenn der sich hinter mir grün und blau ärgert, dann geschieht's ihm gerade recht. Wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir. In dieser Gefahr standen auch die Christen, an die der erste Petrusbrief geschrieben wurde. Sie hatten Gegenwind von ihrer Umgebung bekommen, recht scharfen Gegenwind sogar. Warum? Und jetzt geht's wieder um das Benehmen, weil sie nicht mehr bei allem mitmachten, was die anderen taten. Wenn da die Feste stattfanden, wo man den Götzen opferte und wo der Alkohol in Strömen floss und wo es zu sexuellen Entgleisungen kam, dann sagten die Christen, nein, da machen wir nicht mehr mit. Da ist nicht mehr unser Platz. Die Christen waren damals so etwas wie eine Kontrastgesellschaft. Das haben die anderen nicht verstanden. Daran haben sie Anstoß genommen. Petrus schreibt in Kapitel 4, Vers 4, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen in das wüste, unordentliche Treiben stürzt. Das stört sie. Viele sagten, was sind die Christen für komische Leute? Man kann sich doch nicht einfach ausklinken aus dem, was üblich und was Sitte ist. Man hat die Christen als Außenseiter, als Spielverderber, als Fremdkörper empfunden. Sie waren, um einen Ausdruck unseres früheren Direktors Hans-Peter Wolfsberger zu gebrauchen, störend wie ein Spreisel im Parkett, den man am liebsten glatt hobeln würde. Und so begann man, die Christen unter Druck zu setzen. Man hat sie verleumdet, man hat üble Gerüchte über sie in Umlauf gebracht, man hat ihren Ruf geschädigt, man hat ihnen böse Worte an den Kopf geworfen. Wir wissen durch Berichte aus späterer Zeit, dass man die Christen damals als Gottlose bezeichnet hat, weil sie nicht mehr die traditionellen Götter anbeteten. Man verdächtigte sie, sie würden bei ihren Versammlungen kannibalistische und blutschänderische Riten praktizieren. Denke hier unwillkürlich an das, was Theo Lehmann in seiner Selbstbiografie schreibt. Ich denke, vielen ist er wahrscheinlich noch bekannt. Theo Lehmann, Evangelist, damals, als er noch in der DDR, in der damaligen DDR tätig war, da versuchte man seinen Ruf zu demontieren. Man hat Flugblätter in die Briefkästen der Nachbarn geworfen. Da stand, kommt zu Pfarrer Lehmann heute Nacht, da wird Gruppensex gemacht. Und das war noch vergleichsweise harmlos gegenüber anderen Dingen. Man hat Pläne gehabt, Westgeld in seine Wohnung zu schmuggeln, um ihn hinterher der Unterschlagung anklagen zu können. Seine Frau, die wurde durch falsche Zeugen der Nötigung im Straßenverkehr angezeigt, musste 1000 Mark Strafe zahlen und der Führerschein wurde ihr für 3 Jahre weggenommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da Christen irgendwann fragen, müssen wir uns das bieten lassen, dass man uns behandelt wie Kriminelle? Muss man sich nicht irgendwann wehren, einmal so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen? Die Versuchung war groß, es den anderen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Nun, Petrus, er verweist angesichts dieser Fragen auf Jesus. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Petrus stellt uns Jesus vor Augen. In dem Kapitel, das unserem Predigttext vorausgeht, also in Kapitel 2, wird Jesus beschrieben als derjenige, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Petrus erinnert uns damit an den Leidensweg Jesu, wie Jesus gelitten hat, ohne sich zu wehren, obwohl er unschuldig war. Als Jesus am Kreuz hing, hat man ihn verspottet. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Wie hat Jesus reagiert? Kein einziges böses Wort hörte man aus seinem Mund. Im Gegenteil, Jesus hat für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat das vorgelebt, was in unserem Predigttext steht. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern segnet vielmehr. Segnen hat, wenn wir es wörtlich übersetzen, die Bedeutung von gut reden. Mit anderen Worten, begegnet dem schlechten Reden mit gutem Reden, dem Fluch mit Segen, den Verwünschungen mit guten Wünschen. Und hier wird nun deutlich, dass es um viel mehr geht als nur um ein passives Erdulden des Bösen. Das könnte auch ein Ausdruck der Schwäche sein, die den anderen nur einlädt, weiterzumachen. Oder es könnte auch ein Ausdruck der Verachtung des anderen sein, so nach dem Motto, was kümmert es den Mond, wenn ihn der Hund ankläfft? Warum hat Jesus auf Gegenwehr, auf Gewalt verzichtet? Nicht aus Schwäche, auch nicht, weil er seine Gegner mit Verachtung strafen wollte, sondern weil er dem Bösen etwas anderes entgegensetzen wollte, weil er den Teufelskreis des Bösen durchbrechen wollte. Jesus hat etwas Neues in diese Welt hineingebracht. Statt Vergeltung, Vergebung. Dafür hat er sein Leben geopfert. Er hat es geopfert, um die Kettenreaktion des Bösen zu stoppen. Kettenreaktion des Bösen. Das Böse ist ja dadurch, dass wir Böses mit Bösem vergelten, nicht aus der Welt geschafft. Im Gegenteil. Indem wir Böses mit Bösem vergelten, verdoppeln wir das Böse. Wir fügen zu dem, was an Bösem geschehen ist, noch mehr Böses hinzu. Das ist die große Gefahr, dass wir uns anstecken lassen vom Bösen. Dietrich Bonhoeffer hat davor gewarnt. Er schreibt, nur eines will der Böse bei dir erreichen, nämlich, dass du auch böse wirst. Wenn das geschieht, hat der Teufel gewonnenes Spiel, denn dann hält sich das Böse gegenseitig am Leben. Wir müssen damit rechnen, dass der andere wiederum mit Bösem reagiert. Wir geben ihm sozusagen die Steilvorlage für neues Böses und stoßen ihn damit im Grunde genommen noch tiefer in das Böse hinein. Statt dass wir ihm helfen, aus dem Bösen herauszukommen. Bonhoeffer sagt, der andere wird umkommen in seinem Bösen, wenn du ihm nicht hilfst. Böses mit Bösem vergelten. Das heißt, es entsteht eine Spirale von Hass und Gewalt, ein Teufelskreis des Bösen. Jemand hat einmal sinngemäß gesagt, am Anfang ist das Böse eine Spinnwebe, am Ende ist es ein Wagenseil. Aus Bösem kann nur wiederum Böses entstehen. In Sprüche 15,1 lesen wir, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Hass erzeugt nur wieder Hass. Und wir müssen es erleben, wie dieser Teufelskreis des Bösen nicht nur Völker gegeneinander aufbringt, nicht nur Gesellschaften polarisiert, sondern auch persönliche Beziehungen zerstört. Wie viele Familien, wie viele Ehen gehen daran kaputt, dass jeder sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Und dann gibt ein böses Wort das andere, bis man schließlich vor einem Scherbenhaufen steht. Aber nun ist Jesus den Weg ans Kreuz gegangen, um die Kettenreaktion des Bösen zu stoppen. Er ist nicht gekommen, um zu vergelten, sondern um zu vergeben. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Sünden nachzutragen, sondern um sie wegzutragen. Ans Kreuz. Er ist nicht gekommen, um heimzuzahlen, sondern um abzuzahlen. Unsere Schuld abzuzahlen durch sein stellvertretendes Sterben für uns. Timothy Keller hat ein Buch über die Vergebung geschrieben. Und da kommt er auf das Problem zu sprechen, dass er sagt, Vergebung wird heute oft gesehen im Zusammenhang mit einer Bagatellisierung und Verharmlosung des Bösen. Wer vergibt, der verharmlost das Böse. Diese Gefahr besteht durchaus. Aber an dieser Stelle verweist Timothy Keller auf das Kreuz und sagt, nein, es geht nicht um eine Verharmlosung des Bösen, denn am Kreuz wurde das Böse gerichtet. Da hat Jesus Christus stellvertretend das Gericht Gottes über das Böse auf sich genommen. Am Kreuz kommt Gnade und Gerechtigkeit zusammen. Am Kreuz, da hat eine andere Kettenreaktion begonnen, die Kettenreaktion der Barmherzigkeit, der Liebe. Und die Frage ist, ob wir uns mit hineinnehmen lassen in diese so ganz andere Kettenreaktion, dass wir selber von Gott Vergebung unserer Schuld empfangen und damit auch fähig werden, anderen zu vergeben, dass wir selber von der Barmherzigkeit Gottes leben und dadurch fähig werden, auch anderen gegenüber barmherzig zu sein. Dass wir nicht mehr leben nach dem Grundsatz, wie du mir, sondern nach dem Grundsatz, wie du mir, so ich dir, sondern nach dem Grundsatz, wie Gott mir, so ich dir. Ich zitiere noch einmal Dietrich Bonhoeffer, er schreibt, wie überwinden wir das Böse? Indem wir es vergeben ohne Ende. Und wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen als den, der er in Wahrheit ist, als den, für den Christus starb, den Christus liebt. Alles hängt daran, dass wir Jesus nicht aus dem Blick verlieren, dass wir ihm Raum geben in unserem Herzen. Und das heißt nun auch, dass Jesus das Muster ist, an dem sich unser Handeln orientiert. Petrus schreibt in Kapitel 2, dass Jesus uns mit seinem unschuldigen Leiden ein Vorbild hinterlassen hat. Im Griechischen steht hier ein Wort, das ursprünglich die Bedeutung von Schreibtafel hat. Solche Schreibtafeln hat man zur Zeit des Neuen Testamentes in den Schulen benutzt. Wir werden gleich ein Bild davon sehen. Das ist allerdings jetzt keine Schreibtafel aus neutestamentlicher Zeit, sondern es ist eine Schreibtafel, so wie man sie früher bei uns in den Schulen hatte. Ja, auf solchen Schreibtafeln hat damals, zur Zeit des Neuen Testamentes, der Lehrer die Buchstaben vorgeschrieben. Und dann mussten die Schüler die Buchstaben abschreiben. So hat uns Gott in Jesus Christus eine Schreibtafel gegeben. Hier lernen wir, was es heißt, nicht wie du mir, sondern wie nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Auch wenn wir bei unseren Schreibversuchen in diesem irdischen Leben Anfänger bleiben werden, auch wenn unsere Schreibversuche mehr Kritzelei als Schönschrift sein werden, es ist ein Anfang, den Gott zur Vollendung bringen wird. Wie solche Schreibversuche aussehen können, das zeigt folgende Geschichte, die sich in Korea in einem Ort südlich von Seoul zugetragen hat. Sie findet sich in dem Büchlein »Das Dorf der Vergessenen«. Ein koreanischer Christ, der einzige in seinem buddhistisch geprägten Dorf, kommt eines Abends ganz aufgebracht zu seinem Pfarrer, der im Nachbarort wohnte. Der Pfarrer fragt ihn, was ist los, was ist passiert? Der Mann sagt zu ihm, heute Nachmittag sind meine 5 Mutterschweine in den Garten meines Nachbarn eingedrungen und haben dort ein Beet abgefressen. Und jetzt diese Unverschämtheit, jetzt will mein Nachbar alle meine 5 Schweine als Schadenersatz haben. Der Pfarrer sagt zu dem Mann, vielleicht legt es ja Ihr Nachbar darauf an, dass Sie aus der Haut fahren, um dann sagen zu können, da schaut her, so sind die Christen. Wenn Sie das verhindern wollen, sollten Sie ihm die Schweine geben. Denken Sie nicht an den Verlust, sondern vertrauen Sie Gott. Der Mann macht sich auf den Heimweg und ohne Murren übergibt er die Schweine seinem Nachbarn. Das Dorf wundert sich. Die einen spotten und sagen, ist der verrückt geworden? Die anderen werden nachdenklich und sagen, so also handelt ein Christ. Einige Monate später kommt der Mann wieder zu seinem Pfarrer und sagt, ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. Heute Morgen traute ich kaum meinen Augen. Die 7 Ochsen meines Nachbarn standen in meinem Garten und fraßen dort genüsslich alles ab. Daraufhin kam mein Nachbar zu mir und fragte mich voller Angst, was ich nun als Schadenersatz verlangen würde. Mir lag schon auf der Zunge, deine 7 Ochsen natürlich. Doch dann dachte ich, ich will doch noch vorher Sie fragen. Der Pfarrer sagt zu ihm, lieber Bruder Yang, Sie sind doch Christ. Vergelten Sie nicht Böses mit Bösem. Verzichten Sie auf Rache. Lassen Sie dem Nachbarn seine Ochsen. Gott kann Ihnen noch mehr geben. Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich. Er hatte sich schon so gefreut, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. 7 Ochsen gegen 5 Schweine, wenn das kein Geschäft ist. Doch am nächsten Tag kommt er wieder zu seinem Pfarrer mit strahlendem Gesicht. Ich habe Ihren Rat befolgt und auf Schadenersatz verzichtet. Und nun stellen Sie sich vor, heute Morgen kam mein Nachbar mit einer ganzen Schweineherde und sagte zu mir, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Dauernd musste ich daran denken, du hast mir meine 7 Ochsen gelassen, obwohl ich deine 5 Mutterschweine kassiert habe. Alle deine Schweine haben in der Zwischenzeit Ferkel geworfen und ich habe sie alle durchgefüttert. Nimm sie, sie gehören dir. Und was das Beste an der Geschichte ist, von da an wurde dieser Mann mit seiner Familie als Christ in diesem buddhistischen Dorf akzeptiert. Noch ganz kurz der letzte Punkt. Jesus Raum geben hat Auswirkungen auf unser Zeugnis in dieser Welt. Wenn man als Christen seiner Umgebung auf Widerstand stößt, wenn man Gegenwind bekommt, unter Druck gerät, ist die Gefahr groß, dass man sich einschüchtern lässt und sich nicht mehr traut, über seinen Glauben zu reden. Auch hier geht es darum, dass wir Jesus Christus in unserem Herzen heiligen, dass wir ihm Raum geben. Wenn Jesus uns alles bedeutet, wenn er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, wenn wir unser Leben ohne ihn uns nicht mehr vorstellen können, wenn er unsere Hoffnung ist, dann werden wir nicht schweigen können, wenn uns jemand nach unserem Glauben fragt. Petrus schreibt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Gerade in einer Welt, in der das Böse zu triumphieren scheint, ist es umso wichtiger, dass wir von der Hoffnung reden, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist, der durch seinen Tod am Kreuz das Böse überwunden hat und der auch am Ende der Zeit Gerechtigkeit schaffen wird. Dabei geht es in unserem Text nicht nur um das missionarische Zeugnis, sondern die Begriffe Verantwortung und Rechenschaft stehen für die Rechtfertigung und Verteidigung des Glaubens. Gerade in einem nichtchristlichen Umfeld wird es nicht ausbleiben, dass wir entweder mit neugierigen oder auch mit kritischen Fragen konfrontiert werden. In diesem Fall sollen wir Rede und Antwort stehen. Wir sollen es tun in einer Haltung der Sanftmut, das heißt nicht rechthaberisch, sondern in einer Haltung wohlwollender Freundlichkeit. Auch da, wo man uns vielleicht aggressiv begegnet. Und wir sollen es tun in einer Haltung der Gottesfurcht. Das heißt, wir sollen uns bei unserem Reden unserer Verantwortung vor Gott bewusst sein. Das befreit von Menschenfurcht. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge: Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, fürchtet die Menschen nicht mehr. Ich fasse zusammen: Jesus Raum geben, das hat Auswirkungen auf unser Miteinander in der Gemeinde, auf unseren Umgang mit dem Bösen, auf unser Zeugnis in dieser Welt. Ja, lieber Herr Jesus, darum wollen wir dich bitten, dass du Raum gewinnst in unserem Herzen. Herr, dass wir uns immer wieder an dir orientieren, dass wir auf dich blicken. Herr, und schaffe du das selber in uns, was dir gefällt. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.